Inforadio Podcast.
Indonesien ist ein Land der Superlative, der größte Inselstaat der Welt mit über 13.000. Einige Quellen, habe ich gerade gelernt, sprechen auch von 17.000 Archipelen, etwa 6.000 davon sind bewohnt. Das bevölkerungsreichste muslimische Land, der Islam ist aber nicht Staatsreligion. Und die zurzeit wohl stabilste Region Südostasiens, obwohl seit dem Ende der Herrschaft Suhartos kaum eine Dekade vergangen ist. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Forum Indonesien, asiatische Mittelmacht zwischen Demokratie und Islam. Wir sprechen in der kommenden Stunde über ein Jahrzehnt Reformasi und Demokrasi, wie die Indonesier sagen. Wir gehen der Frage nach, droht bei aller Liberalität doch so etwas wie einen Kulturkampf zwischen der Mehrheit, die den moderaten indonesischen Islam vertritt, und den Anhängern der in Anführungszeichen reinen Lehre? Und welche Rolle spielt das Land nicht nur in Südostasien, sondern auch als Partner für Europa in der Welt? Meine Gäste sind Dr. Vincent Haum. Sie sind Professor für Geschichte und Gesellschaft Südostasiens an der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Winfried Weck, seit 2006 arbeiten Sie für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Indonesien. Schön, dass Sie da sind. Und Jürgen Klimke, CDU. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und für Ihre Partei unter anderem im Auswärtigen Ausschuss tätig. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Und wir sind Danke zu sehr. Gast mit diesem Forum bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als im Frühsommer 1998 nach über 30 Jahren die Herrschaft Suhartos endete und die autoritäre Ordnung zerbrach, glaubten nur wenige an eine rosige Zukunft für dieses größte Land Südostasien. Wie sollte die weit gestreute Inselnation mit seinen 230 Millionen Einwohnern, mit seinen vielen Stämmen und Sprachen überleben, noch dazu in einer Gegend, die nicht gerade gesegnet ist mit Demokratien? Und heute muss man konstatieren, es ist nicht alles perfekt. Es gibt noch Spannungen auf Papua. Es gibt auch islamistische Hardliner, die die innere gesellschaftliche Harmonie strapazieren. Es gab Terroranschläge, die das Land erschütterten. Und es gab den Tsunami, der über 150.000 Tote forderte. Keine leichte Zeit also. Und dennoch hat es Indonesien innerhalb weniger Jahre geschafft, sich von einer Diktatur zu einer Demokratie zu wandeln. Und darüber wollen wir sprechen. Herr Weck, zunächst mal an Sie die Frage. Sie leben jetzt seit 3,5 Jahren im Land. Was ist für Sie das Bemerkenswerteste vielleicht an den Menschen, aber auch an sicherlich diesem weit verzweigten Reich, Inselreich?
Die Vielfalt. Die Vielfalt. Ganz einfach gesagt, die Vielfalt. Also man geht von etwa 600 Sprachen und damit auch 600 Nationen innerhalb Indonesiens aus. Man geht von 6 staatlich anerkannten Religionen aus, die weitestgehend friedlich zusammenleben. Wir sind in Indonesien in einem Land, das eine gigantische Weite hat. Wenn wir auf dem Atlas schauen, dann sehen wir immer nur so diese Inselsprenkel zwischen asiatischem Festland und Australien und machen uns überhaupt nicht bewusst, dass man von der Ausdehnung Indonesien gerade mal so zwischen Washington und Los Angeles verorten kann. Also wir sprechen von fast 5000 Kilometern Breite, von 3 Zeitzonen. Das ist ein riesiges Land, das wir in Europa eigentlich überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Aber in der Region ist Indonesien einfach die zentrale Macht.
Aber erschließt sich denn das Land schnell für einen Europäer, der dorthin kommt, der dort arbeiten möchte, aber der ja einfach erstmal lernen muss?
Ich war vorher in Peru. Und es ist schon ein ziemlicher Schritt, aus Lateinamerika nach Asien zu gehen. Im Gegensatz zu den Asiaten sind die Lateinamerikaner sehr offene Menschen. Und man muss sich erst an die zurückhaltende Art und Weise der Asiaten gewöhnen. Wenn man aber mal Vertrauen gewonnen hat, dann glaube ich schon, dass man den Indonesiern auch wirklich sehr nahe kommt, dass man wirklich vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und auch gemeinsam effizient Ziele erreichen kann. Auf jeden Fall, ja.
Herr Klimke, immer wieder hört man ja, dass vielleicht auch ein Erfolgsrezept, sage ich mal in Anführungszeichen, der letzten Jahre darin lag, dass die Regierungen in Jakarta eben zum Teil auch auf sehr eigenwillige Weise es geschafft haben, Krisen zu meistern oder zu bewältigen, auch diese zarte Demokratie zu stabilisieren. Was ist für Sie ausschlaggebend, dass diese Entwicklung genauso gekommen ist und nicht anders?
Naja, wenn man sich anguckt, die Vielfalt der Projekte, die angegangen worden sind, um ein großes Land zu einem funktionierenden Staat zu machen, dann ist das schon beeindruckend. Ich habe mir mal rausgesucht, 300 Reformgesetze und Verordnungen wurden verabschiedet, Bankenaufsicht verstärkt, Zentralbank ist unabhängig geworden, Pressefreiheit, die garantiert, dass es neue Zeitungen, neue Radiosender gibt, Polizei und Militär sind getrennt worden von den Befehlsstrukturen her. Militär hat auch den Rückzug aus der Politik angetreten. Oder es gibt eine Dezentralisierung mit Provinzen, mit eigenständigen Provinzen. Eigenständiges Justizwesen wurde verabschiedet. Und was ganz, ganz wichtig ist, zweimal in den letzten Jahren, 2004 und 2005, demokratische Wahlen durchgeführt auf allen Ebenen. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende und das Gute, wohinter ich ein Ausrufungszeichen setzen würde.
Gut, aber Gesetze, sag ich mal, Herr Hauben, sind das eine. Die Menschen müssen auch folgen. Liegt der Erfolg Indonesiens vielleicht auch darin, dass irgendjemand hat mal geschrieben, dass eben nach der Zeit Suhartos auch die Gesellschaft erwacht ist?
Ja, ich denke sicher, dass der öffentliche Raum jetzt frei besetzbar ist und dass viele Gruppen in der Gesellschaft die Möglichkeit haben, ihre Ideen nach vorne zu bringen. Und das war natürlich in der Suharto-Zeit ganz anders. Das war eine Diktatur und es gab keine Pressefreiheit, es gab keine Freiheit der Meinungsäußerung und das hat sich alles zum Positiven gewendet. Allerdings muss man auch sagen, das Indonesien von jetzt sehe ich eher als eine Mischung zwischen alt und neu. Es gibt auch Kontinuitäten, die auch wichtig sind.
Also das meinen Sie auch mit alt und neu. Das heißt, es ist auch was geblieben und es sind neue Dinge dazu gekommen.
Genau, ein sehr wichtiger Partei, auch bei den letzten Wahlen in 2009, ist immer noch Golkar. Und Golkar repräsentiert sozusagen die alte Suharto-Elite, hat sich teilweise modernisiert, aber steht doch für die alte Elite. Das andere ist natürlich, dass das Militär zwar nicht mehr so sichtbar ist, aber immer noch eine große Rolle spielt im Land.
Bevor wir in diese Strukturen, in die alten und neuen, ein bisschen genauer eintauchen, Herr Weck, vielleicht nochmal die Frage, wie groß ist denn das Interesse der Menschen an Politik, gerade seit 1998?
Also ich würde mal sagen, größer als man denkt. Wenn Sie mit Indonesiern sprechen, kommen Sie gerade als in meiner Funktion als Vertreter einer politischen Stiftung, werde ich zwangsläufig auf Politik angesprochen. Und zwar fragen mich Indonesier generell, was hältst du denn von der Entwicklung in Indonesien? Man ist sehr interessiert an, ich sag mal, der Meinung aus dem Ausland. Ist sehr kritisch. Also viele Indonesier sind immer noch sehr unzufrieden mit dem Entwicklungsstand der Demokratie im Lande. Und dann sind es eigentlich wir, die Vertreter der Stiftungen, Kollegen aus Europa, aus Australien, die den Indonesiern häufig sagen, seid doch, ihr könnt stolz darauf sein, was ihr schon erreicht habt. Immerhin in nur 10, 11 Jahren. Das ist fantastisch. Und wir müssen einfach nach Osteuropa schauen und sehen, dass es da Länder gibt, die noch lange nicht so weit sind. Obwohl sie letztendlich so viele Demokratien direkt in der Nachbarschaft haben. Und wir müssen uns einfach auf der Landkarte vergegenwärtigen, dass die einzige nachbarschaftliche Demokratie von Indonesien im Süden liegt, nämlich Australien.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, Herr Klimke, wie Herr Weck gerade gesagt hat, bei Ihren Reisen ins Land?
Ja, Indonesien ist in vielen Punkten aus meiner Sicht ein Vorzeigeland für die Region, aber vielleicht sogar weltweit. Einmal die Frage der Verbindung von Islam, Gesellschaft und einem vernünftigen Miteinander, aber auch in der Frage der Einheit. Wenn wir uns die Provinz Aceh ansehen, die bis zum Tsunami völlig abgeschottet gewesen ist, ein Norden des Landes sozusagen, in den keiner hineinkam, ist es jetzt eine Win-Win-Situation geworden. Natürlich mit internationaler Unterstützung, aber vor allen Dingen auch mit dem Wunsch und mit dem Wollen und mit dem energischen Kampf sozusagen, dieses auch zu erreichen von allen Seiten. Vorzeigeland einerseits und andererseits eine Verpflichtung, auch im eigenen Land noch einiges zu tun.
Genau, also über die Probleme wollen wir auch gleich noch sprechen. Aber Einheit in der Vielfalt, Herr Professor Hauben, das ist ja etwas, was in Indonesien auch lange Tradition hat.
Sicher, Indonesien hat natürlich eine besondere Geschichte. Also ist eigentlich durch den Niederländern zusammengeführt worden, hat als solches vorher gar nicht existiert. Und dieser Prozess startet eigentlich am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem indonesischen Nationalismus. Und ich denke schon, dass es in Indonesien ein richtiges Nationalbewusstsein gibt, dass die Menschen sich auch als Indonesier empfinden. Und sie sprechen natürlich die Nationalsprache Bahasa Indonesia. Und das führt dazu, dass die Leute untereinander, auch wenn sie sehr weit entfernt voneinander sind, miteinander kommunizieren können.
Vielleicht darf ich da eines Gerne. Anfügen. Wie wichtig diese Sprache ist, zeigt sich eigentlich daran, Herr Professor Hauben, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, dass praktisch alle Indonesier zwar Bahasa Indonesia sprechen, aber eben dann auch noch ihre eigene Sprache. Also Javanisch ist eine völlig andere Sprache, mit anderen Schriftzeichen komplett anders. Und so spricht jeder Indonesier die Sprache seines Volkes und eben Bahasa Indonesia. Eine sehr weise Entscheidung, die von Sukarno 1945 getroffen worden ist.
Ich will noch mal auf einen anderen Punkt kommen, auf die innere Entwicklung. Herr Weck, Sie haben gerade gesagt, eigentlich müssen wir die Indonesier immer wieder davon überzeugen, dass sie schon ein ganz schönes Stück gegangen sind auf diesem Weg seit 1998. Auf der anderen Seite gibt es auch im Land selbst Stimmen, die sagen, formal haben wir den Übergang zur Demokratie geschafft. Also wir haben ein Mehrparteiensystem und wir haben ein Verfassungsgericht und der Präsident wird vom Volk gewählt. Aber eigentlich, ich sag mal, der demokratische Geist weht noch nicht in allen Köpfen. Also das heißt, da muss natürlich auch noch eine ganze Menge passieren, oder?
Ja. Demokratie kann, sollte aber nicht ohne Rechtsstaat existieren. Und wenn wir Indonesien betrachten, dann mögen vielleicht die klassischen Faktoren für Demokratie, also eine Wahldemokratie zum Beispiel, wirklich erfüllt sein und mittlerweile auch hervorragend eingespielt sein. Aber für eine eingebettete Demokratie, so sagt die Politikwissenschaft, Embedded Democracy, da gibt es eben noch andere Faktoren, wie zum Beispiel den Faktor des Rechtsstaats. Und ich glaube, das ist das entscheidende Defizit im Moment in Indonesien. Und da muss noch viel getan werden.
Herr Professor? Ja, das kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass institutionell sehr viel passiert ist, aber es geht natürlich immer um die Umsetzung. Und da funktionieren nach wie vor andere Strukturen sozusagen. Also es sind so ein gewaltiges Land und die Elite funktioniert auch über Netzwerke.
Lassen Sie uns über Korruption reden. Ja. Das ist ein Problem für das Land. Ja. Und das hat damit zu tun, dass alte Eliten eben noch da sind, oder?
Ja, oder neue Elite, oder neue. Weil durch die Dezentralisierung hat sich die Korruption vervielfältigt, weil die Ressourcen ja auf mehreren Regionen jetzt verstreut sind und die Möglichkeit für regionale Würdeträger auch mitzumischen in diesem Spiel sind größer geworden und damit die Korruption ist angestiegen hier.
Man muss aber auch sagen, im Vergleich wieder zu anderen asiatischen Ländern, ich will jetzt bewusst keine nennen, ist die Frage der Korruption von staatlicher Seite sehr viel stärker bekämpft worden, auch in der Vergangenheit.
Ich denke, da sollte man die Rolle des jetzigen Präsidenten vielleicht herausstellen, der zumindest den Namen hat, ein Saubermann zu sein, also dass er selber nicht an diese Korruption sich beteiligt und sich tatsächlich einsetzt für die Bekämpfung der Korruption.
Der auch gerade wieder gewählt wurde im letzten Jahr, also jetzt in der zweiten Amtszeit ist. Herr Weck, es gibt also, wenn ich die Herren richtig verstehe, es gibt schon das Bewusstsein auch in der indonesischen Regierung darüber, dass Korruption ein ernstes Problem ist, aber was tut man dagegen?
Also das Bewusstsein ist da. Fakt ist, dass es natürlich Institutionen und Personen mit Macht in Indonesien gibt, denen natürlich überhaupt nicht daran gelegen ist, die Korruption zu bekämpfen, weil es dann nämlich möglicherweise an den eigenen Kragen geht. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist gar nicht so sehr die Regierung bei der Korruptionsbekämpfung. Das Entscheidende ist die Bevölkerung, das ist der Bürger. Die Bürger werden mündig in Indonesien. Die Indonesier werden sich nicht nur ihre Pflichten, aber auch ihre Rechte als Staatsbürger immer bewusster.
Herzlichen Dank, meine Herren, für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt kurz für die Schlagzeilen und sprechen dann über Indonesien zwischen Demokratie und Islam. Der Ritterschlag kam von Hillary Clinton höchstpersönlich. Hier können Islam, Demokratie und Moderne nicht nur koexistieren, sondern gemeinsam florieren, begeisterte sie sich im vergangenen Jahr bei ihrer ersten offiziellen Reise als US-Außenministerin. Und in der Tat scheint die Maxime der 190 Millionen Muslime zu sein, leben und leben lassen. Ihr Islam, so hört man immer wieder, ist tolerant, verträgt sich mit einer demokratischen Rechtsordnung und anderen Religionen. An vielen Orten dieses weit verzweigten Inselreichs wird zum Beispiel nicht nur Allah verehrt oder geehrt, sondern auch hinduistische Götter. Doch dieses vergleichsweise tolerante Konzept ist in den letzten Jahren von radikalen, zum Teil aus dem Mittleren Osten importierten Interpretatoren zurückgedrängt worden. Forum, die Debatte im Inforadio. Unser Thema ist heute Indonesien, asiatische Mittelmacht zwischen Demokratie und Islam. Mit Dr. Vincent Tauben, Professor für Geschichte und Gesellschaft Südostasiens an der Humboldt-Universität. Winfried Weck, dem Vertreter der Adenauer Stiftung in Indonesien. Und Jürgen Klimke von der CDU und für die Partei Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Nun mag ja die Begeisterung der amerikanischen Außenministerin auch damit zu tun haben, dass ihr Chef, der Präsident, als Kind 4 Jahre lang bei seinem indonesischen Stiefvater in Jakarta lebte und dort zur Schule ging. Aber Fakt ist, Barack Obama sucht einen neuen politischen Ansatz mit den islamischen Staaten und Indonesien soll dabei eine Vorreiterrolle spielen. Herr Weck, zunächst mal die Frage, der Islam in Indonesien offen und tolerant. Die Religionsfreiheit ist in der Verfassung festgeschrieben. Welche Gründe waren dafür ausschlaggebend, diesen Weg zu gehen, wenn wir mal ein bisschen zurückgucken in die Geschichte?
Ja, viel Völkerstaat, viele Religionenstaat. Ich sage mal, das höchste Ziel des indonesischen Staates ist letztendlich die territoriale Integrität. Das hat man über die letzten Jahre immer wieder gesehen. Das war einhaltbar mit Aceh, das war nicht mehr haltbar mit Osttimor. Das hat die Indonesier sehr geschmerzt, aber es bleibt dabei, die territoriale Einheit Indonesiens ist das höchste Ziel des Staatswesens. So, und dann musste man sich einfach 1945 die Frage stellen, wie erreichen wir das? Und da hat es aus meiner Sicht eine leider sehr, sehr dumme Entwicklung gegeben. Und es wurde ein ziemlich, ja, mit den Jahren und Jahrzehnten ziemlich straff geführter Zentralstaat. Dieser Zentralstaat konnte aber letztendlich nur überleben mit der Vorgabe der, ja, nennen wir es mal Religionsfreiheit. Es ist ja nicht eine komplette Religionsfreiheit, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es wird eben der Islam genannt, der Hinduismus, denken wir an Bali, der Buddhismus. Das Christentum bedeutet allerdings in dem Kontext die protestantischen Kirchen und der Katholizismus. Und in den letzten Jahren wurde auch auf, mit Hinblick auf die chinesischstämmigen Indonesier auch der Taoismus mit einbezogen. Das heißt aber konkret, dass zum Beispiel Gläubige von Naturreligionen immer noch erhebliche Probleme haben. Wenn ein Papua heiraten möchte, braucht er erstmal Papiere. Nur die indonesischen Behörden stellen ihm die Papiere nicht aus, weil er nicht darstellen kann, dass er zu einer dieser Religionen gehört. Also Religionsfreiheit ist ein bisschen schwierig.
Ja gut, in 1945 hat ein Komitee zusammengesessen, um die Unabhängigkeit vorzubereiten und das Grundgesetz. Und es gab damals auch ein sogenanntes Jakarta-Charta, das dann letztendlich nicht eingeführt worden ist, wobei dann der Islam eine bevorzugte Rolle spielen würde in Indonesien. Und das ist der Anhaltspunkt auch der Claims, die jetzt aus mehr radikale Kreisen kommen, dass man zurück will und sagt, die Muslime sollten ihre gerechte Position in der Gesellschaft einnehmen und der Staat soll jetzt sich viel stärker nach islamischen Vorstellungen organisieren.
Ja? Aber das ist ganz interessant, was Sie sagen, weil im Grunde genommen haben wir so ein ähnliches Phänomen, wie wir im ersten Teil diskutiert haben. Also diese neue Entwicklung seit 98, seit dem Ende der Diktatur Suhartos, hat zum Beispiel Korruption eher wieder ein bisschen befördert, weil durch Dezentralisierung natürlich auch andere Eliten, andere Mächte wieder groß geworden sind. Das, was Sie jetzt sagen, Herr Hauben, ist ja im Grunde genommen auch, dass seitdem Religionsfreiheit nun wirklich ausgelebt werden kann, nämlich seit 98, auch die Radikalisierung eher einsetzt. Herr Klimke, also auch eine Entwicklung, die Sie beobachten.
Ja, völlig richtig. Wir haben einerseits 6 Religionen, aber wir haben zum Beispiel in Aceh die Scharia im Norden, wo sozusagen das islamische Gesetz gilt und nach wie vor auch Fälle, wir lesen das ja hier auch mit Aufmerksamkeit in den Zeitungen, ein Paar sitzt abends an der Sonne am Strand, Sonne geht unter, Frau küsst Mann oder Mann küsst Frau und schon wird die Frau ausgepeitscht als Strafe oder Jeans tragen zum Beispiel. Wir haben das diskutiert mit dem Gouverneur, der eine interessante Aussage dazu machte. Natürlich ist das richtig, sagte er, aber wir müssen auch die andere Seite sehen, also diejenigen, die radikaler ihre Religion versuchen umzusetzen, denen müssen wir Signale geben, damit sozusagen ihre Radikalität nicht überbordet. Und wir damit die 90%, die gemäßigt sind, die tolerant sind, die ein Miteinander haben wollen, schützen können.
Naja, aber nochmal zurückzukommen auf die Scharia, Herr Hauben oder auch Herr Weck. Ich meine, es gibt auf der einen Seite gibt es ein Rechtssystem, auf der anderen Seite dann eben Scharia, gerade wenn es um Familienrecht geht, also gerade wenn es um Ehe oder auch um Erbrecht geht. Das muss doch zu Konflikten auch mit dem säkularen Recht führen, oder?
Ja, und es gibt jetzt sogar eine Entwicklung, dass in einer Reihe von Distrikten außerhalb Aceh auch das Scharia-Recht eingeführt ist.
Eben,
und
es ist nicht nur Aceh, ja.
Das ist rechtlich umstritten, sozusagen. Aber was ich wichtig finde, ist, das in Kontext zu betrachten und dass man sieht, dass der Islam in Indonesien eine unglaubliche Bandbreite hat. Also es gibt einen liberalen Islam, es gibt auch eine extremistische Gruppe und es gibt eine große Mittengruppe sozusagen, die aus den traditionellen Parteien bestehen, also die Nahdlatul Ulama, die mehr auf dem Lande ist und traditionalistisch, aber auch mystische Praktiken unterstützt. Und dann die Muhammadiyah, die mehr modernistisch ist im Sinne, dass sie die Modernisierung und die moderne Technik, die Bildung und so weiter akzeptieren und versuchen, islamisch umzusetzen.
Nun haben wir aber ja auch gehört, oder jedenfalls liest man das hier mal wieder, Herr Weck, dass es schon auch eine Radikalisierung gegeben hat, also im Sinne von Einflussnahme zum Beispiel arabischer Islamisten, die entweder dort studieren oder auch Organisationen aufbauen. Es gibt ja auch diesen Austausch, dass Indonesier an arabischen Universitäten studieren. Also was passiert gerade da in diesem Bereich?
Also in dem Bereich passiert aus meiner Sicht gar nicht mal so viel. Wir müssen aufpassen, wenn wir mit Begrifflichkeiten umgehen. Das ist ein Problem, das wir in Deutschland haben, wenn wir über Islam reden. Also wenn wir jetzt von Radikalisierung sprechen. Vielleicht hier im Raum kann es sein, dass wir alle ganz unterschiedliche Ideen haben, was Radikalisierung des Islams bedeutet. Man könnte sagen, dass die Gesellschaft in Indonesien, die muslimische Gesellschaft Indonesiens, sich in der Tat in den letzten Jahren radikalisiert hat. Das sage ich dann, wenn ich radikal im Sinne des lateinischen Kontextes nehme, nämlich an die Wurzeln zurückkehrend. Das heißt, einen Islam zu leben, der möglichst rein, der reinen Lehre entspricht. Dann ja. Das hat aber nichts mit Militanz zu tun. Natürlich gibt es in Indonesien auch militante Gruppen, die wiederum natürlich die engen Kontakte vor allem nach Saudi-Arabien haben. Also ich glaube, man kann sagen, die spielen nicht die entscheidende Rolle. Die sind auch keine Gefahr für das Staatswesen, in keiner Weise.
Aber mit der Begriffsbestimmung, die Sie gerade vorgenommen haben, also eben radikal im Sinne von zurück zu den Wurzeln, ist das dann auch noch die tolerante, sage ich mal, Ausformung, von der wir immer gehört und gesprochen haben?
Ich hoffe es.
Sie hoffen es?
Ich hoffe es, ja. Also diese große Masse der moderaten Muslime, von der wir immer sprechen und die wir immer zitieren, von der weiß ich nicht so genau, ob sie noch so moderat ist. Mhm. Die Chefin des Forschungsinstituts unseres Partners ist eine junge Frau, die ihren Doktor in Melbourne gemacht hat, die aber mit dem indonesischen Kopftuch, also dem Jilbab, läuft. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung einer Frau, ich nehme den Jilbab oder nicht. Und die hat mir erzählt, sie hatten jetzt ein großes Familientreffen, da kommen dann so 60, 70, 80 Menschen zusammen. Und das letzte Treffen war vor 6 oder 7 Jahren. Und da war sie vor 6 Jahren war sie die Einzige, die den Jilbab getragen hat, von ihrer ganzen Familie. Und jetzt auf dem Bild war noch eine einzige Frau ohne Jilbab. Und das ist, was ich mal bezeichnen würde, das Leben das nach außen hin Darstellen eines Islams oder nach außen Tragen von Religiosität, die allerdings und in erster Linie in den urbanen Zentren stattfindet. Mhm. Sie haben nämlich auf der anderen Seite in den ländlichen Gebieten, hören Sie häufig die Imame klagen, dass ihnen die jungen Leute nicht mehr in die Moschee kommen.
Das sind die andere Seite. Ja, danach wollte ich gerade noch mal fragen, wie ist es mit der Jugend, Herr Klimke, Herr Hauben? Was hören Sie da? Also auch gerade Begeisterung für Religion oder eher nicht? Oder ist es ambivalent? Was lässt sich darüber sagen?
Gut, Indonesien modernisiert sich, ist Teil der globalen Welt und es gibt sehr unterschiedliche Lebensstile in diese urbane Gegend. Und ein Teil der Jugend möchte gerne einen Anker finden und findet das in einem gelebten Islam. Aber ich sehe das eher als eine gesellschaftliche Erscheinung sozusagen und hat nicht unbedingt etwas mit Radikalismus oder einem politischen Islam zu tun. Das sollten wir unterscheiden sozusagen. Die Motiven sind ganz unterschiedlich und vielleicht andere, als wir denken. Ein Teil der Jugend ja, aber ich habe mittlerweile auch begriffen, dass zum Beispiel das Tragen des Kopftuchs in manchen Regionen wieder auf dem Rückzug ist. Also das sind...
Na gut, aber die Symbole, Herr Klimke, kommen natürlich hier an. Und beide Herren haben schon darauf hingewiesen, dass wir auch vielleicht in Europa oder auch in Deutschland mitunter das anders interpretieren, anders sehen als sie, die sie dort nun leben oder sich auch häufig im Land aufhalten, beurteilen können.
Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht müssen wir das tun, um den Leuten auch andere Chancen zu geben, ihr Leben zu gestalten, als einzig über die Religion. Also eine gesellschaftliche Struktur unterstützen und schaffen, eine wirtschaftliche Struktur schaffen, Chancen für die Zukunft schaffen, die dann auch die potenzielle Radikalität in der Religion zurückdrängen. Was meine ich damit? Wenn wir in Aceh zum Beispiel 25 Berufsschulen gebaut haben und sozusagen das duale System, also die Ausbildung theoretisch in einer Schule und praktisch in einem Betrieb, wie wir es in Deutschland haben, dort eingeführt haben, dann ist das eine Situation, die vielen eine Zukunft gibt.
Professor Hauben hat eben gesagt, da wird ja auch was als Anker, also auch gerade Religion in einer sich verändernden Zeit, auch nach 1998, wo vieles natürlich turbulent drunter und drüber ging. Religion als Anker, sehen Sie das auch als Möglichkeit, als Chance oder eben auch gerade als Gefahr in Indonesien?
Ich sehe es im Moment eher als Gefahr. Ich persönlich sehe es eher als Gefahr. Und in den 3,5 Jahren, in denen ich in Indonesien bin, hat sich da auch einiges in diese Richtung entwickelt. Wir haben 2008 erlebt, dass das indonesische Parlament mehrheitlich das Antipornografiegesetz verabschiedet hat. Dieses Gesetz sagt aus, dass, ich versuche das jetzt mal zu vereinfachen, dass die Darstellung von Körper entblößt, auch in Bewegung, in Zukunft verboten sein muss. Als dieses Gesetz verabschiedet wurde, hat sofort der Gouverneur von Bali, das sind Hindus und die haben eine Tradition, hat gesagt, wir werden dieses Gesetz nicht exekutieren, denn das geht an unsere Kultur. Der Gouverneur von Manado, das ist in Nord-Sulawesi, früher Celebes, das ist eine pur christliche Region, der hat gesagt, wir werden dieses Gesetz nicht exekutieren. Ich meine, das ist Revolte, wenn Sie so wollen. Ja? Wissentlich, und das muss man sagen, wissentlich hat die Mehrheit des Parlaments ein Gesetz verabschiedet, das die Einheit des Landes gefährden kann.
Ja? Darf ich mal fragen, bitte, ob es auch Einfluss von draußen gibt, sozusagen versuchen andere Staaten mit islamischem Hintergrund Einfluss zu nehmen auf Indonesien, um hier sozusagen im Bereich der Verschärfung des Islams etwas zu tun?
Also nach meinem Kenntnisstand durchaus, die wahhabistische Bewegung aus Saudi-Arabien ist praktisch in die ganze islamische Welt gegangen. Wenn Sie so wollen, ist doch, ich meine, es wäre fast ein Wunder, wenn Indonesien das einzige Land auf der Welt, das einzige muslimische Land auf der Welt wäre, das eben in dem sich die Bevölkerung nicht stärker der Religion hinwendet. Ich meine, wir haben doch, das,
ja,
ist, doch,
sich eben nur mit
das ist doch ein komplettes...
Ja gut, also ich möchte nur betonen, dass das Pornografiegesetz, das hat sehr lange gedauert, das wurde auch sehr kontrovers diskutiert in der Gesellschaft. Das heißt also nicht, dass jetzt eine, nach meinem Gefühl, eine Mehrheit das unterstützt in der Gesellschaft. Es ist natürlich in der Tat so, dass die islamistische Organisationen ganz geschickt, die öffentlichen Raum besetzen und versuchen, ihre Ansichten als Teil der Volkskultur zu etablieren und teilweise Erfolg haben. Und das ist eine, sehe ich auch als eine Gefahr ein. Ohne dass ich denke, jetzt ist Indonesien auf dem Weg zum Islamstaat.
Nein, das nicht. Aber wenn ich so richtig rausgehört habe, sehen Sie denn die Gefahr, dass es doch, also ein Kulturkampf ist immer gleich so ein großes Wort, aber ich meine, gibt es da Auseinandersetzungen zwischen den eben eher moderaten Kräften, von denen Sie aber sagen, die wird auch kleiner, die Gruppe derer, und denen, die dann eben doch eine radikale Reform des Islam wünschen?
Es hat, wenn Sie gerade im Jahr 2007 die Zeitungen mitverfolgt haben, konnten Sie eigentlich wöchentlich, speziell auf den Kommentarseiten, zwei verschiedene, und das ist genau das, was Professor Hauben sagt, zwei verschiedene Kommentarstile wiederfinden. Der eine Kommentar war, und das war immer von Muslimen selbst, der eine Kommentar war: Wacht auf, Indonesier, da passiert irgendwas in unserem Land, das nicht in unserem Interesse ist. Und der andere Kommentar war: Der Islam ist doch eine friedliche Religion. Und dann wurde auch immer dargestellt, warum der Islam eine friedliche Religion ist. Und das war für mich eigentlich sehr bezeichnend. Und das hat sich über fast eineinhalb Jahre hingezogen. Es ist jetzt etwas ruhiger geworden um diese Diskussion. Das ist schon richtig. Weil man aber aus meiner Sicht mit anderen wichtigen Sachen einfach beschäftigt war. Mhm. Und 2009 stand einfach im Zeichen der Wahlen.
Herr Klimke, vor dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, Indonesien dennoch ein muslimisches Land mit Modellcharakter?
Ja, in jeder Beziehung, so sehen wir es. Es ist das größte muslimische Land, es ist das wichtigste, und deswegen müssen wir alles tun, um das zu unterstützen. Wir, damit meine ich die westliche Welt, das ist die EU einerseits, das sind die Amerikaner andererseits, um auch mehrere Punkte eigentlich zu erreichen. Nicht nur das Land in einer Balance zu halten, gesellschaftlich und politisch und religiös, sondern auch den Kontinent sozusagen in einer Balance zu halten. Denn Indonesien ist ein Land, das auch in Zukunft eine viel größere Rolle spielen kann, politisch spielen kann in Asien, und damit sozusagen auch die Dominanz, die sich möglicherweise durch China oder durch Indien ergibt, relativieren kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, die wir insgesamt sehen müssen.
Darüber wollen wir gleich diskutieren. Ich bedanke mich zunächst mal ganz herzlich, und wir unterbrechen noch einmal kurz für die Schlagzeilen. Nicht erst seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die Indonesien im Übrigen ganz glimpflich überstanden hat, strebt das Land danach, zu einer bestimmenden Kraft in Südostasien zu werden. Im Rahmen der ASEAN hat Indonesien wieder die Rolle des Motors übernommen, und die Aufnahme in die Gruppe der 20 zeigt sicherlich auch die neue weltpolitische Bedeutung. Forum, die Debatte im Inforadio: Indonesien, asiatische Mittelmacht zwischen Demokratie und Islam. Mit Dr. Vincent Hauben, Professor für Geschichte und Gesellschaft Südostasiens an der Humboldt-Universität, Winfried Weck, Vertreter der Adenauer Stiftung in Indonesien, und Jürgen Klimke von der CDU, Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Herr Klimke, wir haben ja gerade eben schon gehört, und Sie haben ja im Grunde genommen auch das Stichwort für den dritten Teil gegeben. Nach dem Blick ins Land wollen wir noch ein bisschen über Indonesien auf der regionalen, aber auch auf der internationalen Bühne sprechen. Wo sehen Sie da die größten Einflussmöglichkeiten, wo vielleicht auch die größten Chancen des Landes? Im Verbund der ASEAN-Staaten? Oder also auch als Mittler, als Partner für Europa?
Beides. Im Verbund der ASEAN-Staaten natürlich, wo Indonesien eine wesentliche Rolle spielt. Nicht nur politisch von der Größe her, sondern wirtschaftlich vor allen Dingen. Und ich sage auch nochmal, unter dem Gesichtspunkt ein gemäßigtes muslimisches Land. Das ist eine wichtige Grundstruktur. Und die ASEAN-Staaten versuchen vieles sozusagen zu kopieren, das meine ich jetzt positiv, was die EU in Vormacht. Also ein gemeinsames Vorgehen im wirtschaftlichen Bereich, ein gemeinsames Vorgehen im gesellschaftspolitischen Bereich. Und da hat Indonesien eine Führungsrolle. Nun wird das bei den ASEAN-Staaten sehr schwierig sein, weil die Balance sozusagen innerhalb dieser Staaten, Brunei einerseits und Burma, Myanmar andererseits sozusagen, oder Singapur auf der einen Seite und Laos auf der anderen Seite, also ganz reich und ganz arm, die Balance wird schwer zu finden sein, zum Beispiel was eine gemeinsame Währung betrifft, etwas, was vielleicht auch eine Vorgabe der EU sein könnte. Das wird schwer umzusetzen sein. Aber dennoch gibt es sehr enge Kooperationen zwischen ASEAN und der EU und damit auch zwischen den beiden Führungsmächten, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen Deutschland und Indonesien. Und
genau, vielleicht bleiben wir erstmal bei dem einen Punkt, haben. Nochmal zur Rolle Indonesiens gerade in ASEAN.
Ja gut, Indonesien ist immer auch während des Kalten Krieges ein Mitglied der Non-Aligned Movement gewesen, also hat versucht, sich eine Mittlerposition oder eine neutrale Position zwischen den Blöcken zu behalten, um eigentlich ihre Unabhängigkeit ihre Handlungsfreiheit zu bewahren. Das ist einer der Grundpfeiler ihrer Außenpolitik. ASEAN versucht in gewissem Maße, die EU nachzufolgen, aber das Prinzip ist nicht, dass letztlich alles integriert werden soll. Die Nationalstaaten sollen weiterhin existieren. Und was in den letzten Jahren verstärkt passiert, und da spielt auch Indonesien eine große Rolle, ist, nach ASEAN nach außen zu orientieren und dann die wichtigen Mächte wie Indien und China, Japan, Südkorea mit zu integrieren. Und das ist genau die Rolle, die ich sehe für Indonesien im Herzen Südostasiens als eine Art Mittlerposition zwischen Indien auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Und was das anbelangt, sehe ich Parallelen mit Europa, weil Europa zwischen China und Amerika liegt und auch eine Art Mittlerposition einnehmen soll.
Ist Indonesien da wirklich so eine wichtige Drehscheibe im Grunde genommen für diese Länder, die sich in ASEAN zusammengefunden haben?
Also ich bin ganz ehrlich gesagt eher skeptisch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie, und das wurde ja schon angesprochen, wenn Sie mal die Struktur von ASEAN anschauen und das mal mit der europäischen oder mit dem europäischen Einigungsprozess vergleichen, dann werden Sie im europäischen Einigungsprozess eines klar sehen. Wir haben am Anfang drei Staaten mit etwa 60 Millionen Einwohnern gehabt. Das war Deutschland, also die Bundesrepublik, es war Frankreich mit 50 etwa und Italien. Und dann kam Großbritannien dazu. Und es ging eigentlich immer darum, dass diese vier Großen mit etwa 50 bis 60 Millionen im Ausgleich waren. Und dann haben wir die Wiedervereinigung gehabt. Und Maastricht, das hat Helmut Kohl immer gesagt, Maastricht war nichts anderes als das neue Gleichgewicht herzustellen, weil plötzlich einer von den Vieren 80 Millionen hatte. Und es war für die anderen einfach schwer zu schlucken. So, und jetzt schauen wir mal Asien an. Da haben wir ein Land, das praktisch die Größe von allen anderen zusammen hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, auch wenn die Indonesier jetzt sagen, sie wollen wieder eine Führungsrolle übernehmen. Also ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen, ob die das wirklich so wollen, dass die Indonesier diese Führungsrolle übernehmen. Das sei nämlich noch dahingestellt. Ich könnte mir ein ASEAN vorstellen, da kommen wir zu dem Punkt, den Professor Hauben angesprochen hat, das langfristig sich vielleicht um einige wichtige Player erweitert. Da denke ich zum Beispiel an Südkorea. Und jetzt denke ich mal völlig skurril, weil das überhaupt nicht in der Diskussion ist. Da gibt es ja noch ein Land da unten, das ein Player ist, das man fast nirgendwo anbinden kann. Das ist Australien. Hm. Also wenn man mal über die Grenzen eines ASEAN hinwegdenkt und mal wirklich völlig anders denkt, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass das eine vitale Region wird, weil große und kleine Player sich irgendwo in einer Waage halten. Aber so wie es jetzt aufgestellt ist, sehe ich eigentlich ASEAN eher als eine nette Gemeinschaft, vergleichbar mit dem Andenpakt, um ganz ehrlich zu sein.
Vielleicht sollte man noch mal eine Ergänzung machen in dem Zusammenhang. Wir sprechen über ASEAN, wir sprechen über Indien als aufkommende Macht, wir sprechen über China und wir sprechen über weitere Schwellenländer, ob das nun Vietnam ist oder Korea ist. Die Japaner spielen eigentlich in ASEAN eine sehr zurückhaltende Rolle, um das mal auch zurückhaltend zu formulieren. Und hier eine stärkere Anbindung an ASEAN, auch den Japanern sozusagen zu empfehlen, klingt vielleicht etwas arrogant, wäre, glaube ich, unter strategischen Gesichtspunkten aus unserer Sicht sicherlich sinnvoll, weil es auch zu einer langfristigen Stabilisierung beitragen würde.
Die Rolle der Japaner sollte man nicht unterschätzen. Das sind zum Beispiel diejenigen, die die meiste Entwicklungszusammenarbeit finanziell mit Indonesien haben.
Aber also nicht zum Beispiel in solchen Fragen, die in Asien eine große Rolle spielen, Afghanistan und Pakistan und dort auch die Auseinandersetzung im Taliban-Bereich oder wieder auch im religiösen Bereich.
Gut. Herr Haben. Ja, es geht aus meiner Sicht um zwei Dinge. Erstmal um Wirtschaft und Handel. Und seit dem 1. Januar gibt es eine Freihandelszone zwischen der Volksrepublik China und ASEAN. Das ist ein riesen Wirtschaftsblock, das da entstanden ist. Das wird uns noch beschäftigen, denke ich mal. Das andere ist natürlich die Sicherheitssituation. Und da gibt es durchaus noch Probleme. Also wir wissen, dass die noch immer an einigen Stellen territoriale Konflikte gibt, innerhalb ASEAN, also zwischen Malaysia und Indonesien, sind bestimmte Inseln, die Zugehörigkeit sind, umstritten. Da hat ASEAN durchaus eine mäßigende Rolle gespielt. Das große Problem ist also die Spratly-Inseln und alles, was sich im südchinesischen Meer befindet und die strategischen Ressourcen. Und das wird, denke ich mal, das eine der großen Fragezeichen sicherheitspolitisch in diesem Bereich.
Die Frage ist aber auch, worauf ist im Moment die indonesische Außenpolitik eigentlich ausgerichtet, Herr Weck? Also ist das so eindeutig auszumachen? Wir haben jetzt schon über diesen, Sie sagen, Papiertiger ASEAN gesprochen, der für Sie nicht so viel bedeutet, wie man hier vielleicht in Europa eben gerne Bedeutung zumessen möchte. Aber wo sehen Sie im Moment auch die Schwerpunkte in der indonesischen Außenpolitik selbst?
Also im Zusammenhang mit Indonesien darf man das ja nicht so sagen, aber ich würde mal sagen, die indonesische Regierung betrachtet die G20 als more sexy than ASEAN im Moment.
Also das würde ich mal so sagen. Darf man schon sagen.
Da hat einfach Indonesien eine einmalige Chance in der G20, sich zu positionieren als die vertretende Nation für alle Entwicklungsländer. Und das versuchen sie auch. Und das ist natürlich mit Einfluss und mit Macht verbunden. Und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, dass sich Indonesien wirklich gut positioniert hat in den letzten Jahren mit internationalen Konferenzen, Kyoto-Nachfolgekonferenz, die Meereskonferenz in Manado vorletztes Jahr. Also da waren einige große internationale Konferenzen, bei denen Indonesien der Gastgeber war. Jetzt ist nun neu auch das ASEAN-Sekretariat in Jakarta. Der Generalsekretär von ASEAN ist ja der frühere thailändische Außenminister, Surin, der sehr viel tut für ASEAN. Ich selber habe den Eindruck, dass die Indonesier ASEAN mitbegleiten, weil man das halt tut, wenn Sie wissen, was ich meine. Also da ist nicht so richtig das Herzblut drin.
Na gut, man ist Gründungsmitglied ja auch, ne?
Also
man
sagt nichts.
Sagt, na ja gut, man kann jetzt auch sagen, danke, das war's oder was. Nee, es geht natürlich auch nicht.
Das kann man nicht machen.
Das kann man nicht machen.
Aber es ist ganz klar, dass G20 einfach das spannendere Thema ist.
Herr Klimke, Indonesien G20, wie sehen Sie da die Rolle vor allem des Landes?
Also es wird sicherlich nicht in erster Linie eine Rolle sein, die gleich sozusagen bei den entscheidenden Playern unter den G20 zu sehen ist, sondern sie sind neu dabei, sie sind irgendwo auch im hinteren Bereich wahrscheinlich angesiedelt, was die Bedeutung betrifft sozusagen, auch innerhalb dieser G20. Aber sie sind innerhalb auch der G20 nach wie vor ein Vorzeigeland und ein Land, bei dem es auch viele wichtige neue Ansätze gibt. Wie erhalten wir unsere Strukturen? Wie erhalten wir ein vernünftiges Klima? Wie erhalten wir eine vernünftige Umwelt? Das sind ja Fragen, die ich gerade in Indonesien, weil dort eben auch in den letzten Jahren sehr viel kaputt gegangen worden ist, immer wieder versuchen muss zu beantworten. Und hier diesem Land auch eine Rolle zu geben bei einem Neuaufbau, bei einer Neustruktur, ist, glaube ich, auch ein mögliches Beispiel innerhalb der G20, ein Vorzeigeland zu werden, auch im Bereich sozusagen des Aufbaus der natürlichen Ressourcen, des Wiederaufbaus. Der zweite Punkt, den wir immer wieder diskutieren hier heute, Vorzeigeland bei dem Verständnis der Religion, aber auch ein Vorzeigeland zu sein bei einer demokratischen Entwicklung aus sich selbst heraus. Und Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz für die Länder, die dort, die auf der Welt Defizite haben und die sehen können, dass auch innerhalb der G20 Schwung vorhanden ist, der durch Indonesien deutlich gemacht wird.
Kommen wir im Grunde genommen schon zur Abschlussrunde, Herr Haben, oder Sie wollten gerade noch was dazu sagen?
Ja, ich denke, ich erwarte in den kommenden Jahren von Indonesien in der Außenpolitik doch ein neues Selbstbewusstsein, weil sie eben wegen der demografischen Entwicklung und weil die internen Probleme vorerst weitgehend gelöst erscheinen. Und was Indonesien wahrscheinlich tun wird, ist versuchen, über Asien hinaus bilaterale Beziehungen zu intensivieren mit Großmächten. Und der Besuch von Obama war auch schon ein Zeichen in diese Richtung. Und das wäre auch für die Vereinigten Staaten natürlich besonders interessant, da ein prowestliches Mittelmacht in diesem Raum positioniert zu haben, womit man eine sehr enge Verbindung hat.
Böse beäugt im Übrigen von den Philippinen. Die sehen, dass die Amerikaner möglicherweise mit der Konkurrenz dealen. Und das auch nochmal wieder unter religiösen Gesichtspunkten. Ganz schwierige Geschichte kann das, glaube ich, werden.
Wollen wir noch versuchen, so etwas wie eine kleine Bilanz zu ziehen? Wir haben gehört, dass diese junge Demokratie eine Menge Erfolge vorzuweisen hat, aber natürlich nicht nur. Also in vielen Punkten, das ist dann doch auch deutlich geworden in der Debatte, ist es noch nicht auf dem Weg zum Vorzeigemodell zu werden, sondern natürlich auch immer noch auf dem Weg, sich zu suchen, auch gerade was sicherlich innergesellschaftliche Prozesse angeht. Ich beginne mal bei Ihnen, Herr Klimke. Wo denken Sie, wo muss Indonesien ja vielleicht sich auch noch mehr anstrengen? Das heißt, wo ist noch erheblicher Bedarf, sowohl an der inneren Entwicklung weiterzugehen auf diesem Weg, der schon hinter Ihnen liegt? Wo sehen Sie das Land?
Ich sehe das Land vor allen Dingen im Bereich des Aufbaus der gesellschaftlichen Strukturen, sozusagen auch den Gap zwischen Arm und Reich, der durchaus vorhanden ist, zu verkleinern und damit eine breite gesellschaftliche Schicht aufzurüsten im klassischen Sinne, im positiven Sinne, auch solche Strukturen aufzubauen, wie wir sie kennen, mittelständische Strukturen, Handwerksstrukturen im wirtschaftlichen Bereich, die langfristig auch deutlich machen, dass da eine vernünftige Basis, ein vernünftiges Fundament ist und vor allen Dingen auch die Individualität der Gesellschaft damit herausgestellt wird und mitgenommen wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Herr Haben. Gut, ich denke, die Demokratie soll konsolidiert werden und das ist die große Aufgabe. Und weiter, was ich sehr wichtig finde für Indonesien in die Zukunft hineingedacht, ist die Bildung. Weil wenn das Land die nächste Stufe der Wirtschaftsentwicklung erfolgreich bestreiten will, braucht man, wie wir alle wissen, eine Infrastruktur am Wissen. Und da muss noch nachgehakt werden. Daraus ergeben sich auch für mich sozusagen als Vertreter von deutschen Hochschulen auch Chancen zur Kooperation. Und bis jetzt sind wir als Deutschen auf dem internationalen Bildungsmarkt noch ein bisschen wenig sichtbar. Das ändert sich aber schlagartig jetzt, dass wir im Rahmen der Bologna-Reform auch englischsprachige Masterstudiengänge einführen und damit uns auch attraktiver machen für auch Indonesien.
Vielen Dank, Herr Weck.
Fazit: Indonesien ist auf dem Weg zu einer ganz eigenständigen, ganz individuellen Demokratie. Ich nenne es mal Konsensdemokratie. Indonesien hat noch nicht die Demokratie in all ihren Ausformungen, und zwar in den Ausformungen, die Indonesier brauchen, gefunden. Es war für mich völlig erstaunlich zu erleben, dass der Begriff Opposition absolut negativ besetzt ist. Also das kommt noch aus der Suharto-Zeit, aber Opposition, das tut man einfach nicht. Das ist ungehörig. Das hängt ganz stark auch damit zusammen, dass speziell die Javaner in ihrer Lebensweise immer nach dem harmonischen Naturzustand streben. Das hat natürlich Auswirkungen auf das demokratische Verhalten. Der demokratische Wettstreit um politische Ideen findet anders statt, muss anders stattfinden. Erstaunlicherweise gibt es keine einzige Universität in Indonesien, die sich mit dem Thema der politischen Kultur beschäftigt. Mhm. Das ist sehr traurig, weil das sehr spannend in Indonesien ist. Es ist auf der anderen Seite dann immer wieder zu sehen, wie Entscheidungen getroffen werden, nämlich in Form eines Konsenses. Das ist ganz wichtig für Indonesien. Also insofern, glaube ich, sucht Indonesien noch seine demokratische Identität, wird sie mit Sicherheit aber auch finden und wird dann auch Modellcharakter haben.
Herzlichen Dank für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Dr. Vincent Tauben, Professor für Geschichte und Gesellschaft Südostasiens an der Humboldt-Universität, Winfried Weck, Vertreter der Adenauer-Stiftung in Indonesien, Jürgen Klimke von der CDU, Mitglied des Bundestages und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herzlichen Dank an die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich sage Tschüss.